Ihr könnt Matthäus 13 aufschlagen heute Morgen als erstes. Wir werden uns heute Morgen die letzten zwei Bilder ansehen, die die Bibel uns gibt, oder zumindest die letzten, die ich gefunden habe. Die Bibel ist ein unendlicher Schatz. Wir werden uns die letzten zwei Bilder ansehen für das, wer wir in Jesus sind. Und in Matthäus 13 erzählt Jesus das Gleichnis von dem Schatz im Acker. Und es sind zwei Auslegungen dieser Geschichte denkbar. Aber lass uns die erstmal lesen. Hier in Matthäus 13, Vers 44, da sagt Jesus, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ein Schatz zu vergraben, das war damals wahrscheinlich die sicherste Art, seine Ersparnisse anzulegen. Und hier haben wir einen Mann, wahrscheinlich war es ein Diener, der ein Feld gepflügt hat. Und während er so pflügt, mit den Ochsen dran und dem Pflug, macht es plötzlich klonk. Und da ist irgendwas Hartes in der Erde drin und er gräbt nach. Und ich stelle mir das so vor, wie bei den alten Piratenfilmen, er gräbt so eine Schatztruhe aus und er öffnet die und die ist voll mit Goldmünzen. Und er ist so begeistert über diesen Schatz, den er gefunden hat, dass er hingeht und alles andere verkauft. Alles, was er hat, alles, was er besitzt, er gibt alles auf, um diesen Schatz zu gewinnen. Ich denke, es sind zwei Auslegungen möglich, diese Geschichte. Und beide entsprechen biblischen Wahrheiten. Erste Möglichkeit wäre, dass der Schatz das ist, was Gott für uns hat. Und dass wir diejenigen sind in diesem Bild, die alles aufgeben, um ihn zu gewinnen. Jesus hat gesagt im Lukas-Evangelium, keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Das ist eine Wahrheit. Und Gott ist es ganz sicher wert, dass wir alles geben, um ihn zu gewinnen. Zweite Möglichkeit wäre, dass der Schatz uns repräsentiert, Gottes Gemeinde, und dass Jesus dann dieser Mensch in der Geschichte ist, der alles aufgibt, alles hingibt, um uns zu erwerben. Und auch das wird mit der Bibel übereinstimmen, mit dem, was die Bibel uns sagt, von der Tat Jesu, die er für uns getan hat. Im Philipperbrief, Kapitel 2, lesen wir darüber. Schreibt uns der Paulus darüber, wie Jesus sich entäußert hat oder sich entleert hat, seine Herrlichkeit im Himmel aufgegeben hat, um uns zu erlösen, um uns freizukaufen. Und er wurde Mensch. Und dann hat er sich nochmal erniedrigt und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Im Hebräerbrief Kapitel 12 heißt es, dass Jesus wegen der vor ihm liegenden Freude, Freude der Gemeinschaft mit uns, seiner Gemeinde, wegen dieser vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet, mitsamt der Schande, die damit verbunden war. Also es könnte sehr gut sein, dass Jesus dieser Mensch in der Geschichte ist, der einen Schatz findet und aus lauter Freude alles gibt, was er hat, um den Schatz zu kaufen. Und wenn ich diese Geschichte so sehe, das ist der Hammer. Das übersteigt wirklich mein Verstehen. Für mich macht es Sinn, dass ein Mensch alles gibt, was er hat, um Gott zu gewinnen. Gott ist es wert. Er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum und Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist das Höchste, was unsere Existenz zu bieten hat. Aber dass Jesus alles gab, um mich zu erkaufen, das übersteigt mein Verstehen. Darüber bin ich echt erstaunt. Da bin ich verblüfft über diese Tatsache. Jesus kauft mich. Jesus hat sein unendlich wertvolles Leben für mich gegeben. So sehr schätzt mich Gott. Ich bin sein Schatz. Wow. Er hat an mich gedacht, als er am Kreuz hing. Um mich zurückzukaufen, um dich zurückzukaufen aus dieser Welt. Das muss man erstmal verarbeiten. Das ist erstaunlich. Oder wir fühlen uns manchmal mehr so wie ein Trostpreis, als wie ein Schatz. Aber Gott sieht es anders. Mir persönlich fällt es leichter anzunehmen, dass ich ein irdenes Gefäß bin, wie es im 2. Korintherbrief heißt. So ein Tongefäß, als ein Schatz. Aber Gott, Jesus, würde dir und mir sagen, nee, du bist mein Schatz. Du bist mir wertvoll, du bist mein Reichtum. Und ich will dich. Ich würde alles dafür geben, um dich zu gewinnen. Ich habe alles gegeben, um dich zu gewinnen. Du warst mir mehr wert als alle Herrlichkeit im Himmel. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Und ich kann gar nicht darauf warten, dich zu mir zu holen und meine Herrlichkeit mit dir zu teilen in alle Ewigkeit. Und das überwältigt mich, dass Gott mich so sieht. Egal wer du bist und egal wo du herkommst und egal was du getan hast, ich möchte dir heute zusprechen, Jesus liebt dich. Gott liebt dich leidenschaftlich, mehr als du dir das vorstellen kannst. Er hat uns das bewiesen am Kreuz. Er hat den höchsten Preis für dich bezahlt, der je für irgendetwas bezahlt wurde in dieser Welt. Ich habe mal ein Lied gehört von so einer christlichen Rockband, die haben so ein Wortspiel verwendet von Jesus als Währung. In diesem Lied, der Refrain heißt, in dieser Welt, in der der Wert eines Menschen daran gemessen wird, was er leistet, bin ich froh, dass ich dir einen Jesus wert bin. Vater hat Jesus für dich gegeben. Jeder einzelne Mensch ist so viel wert, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und diese Tatsache, die ist unbegreiflich, aber die ist wahr. Das ist, was die Bibel uns sagt. Jesus hat sein unendlich wertvolles Leben für dich gegeben und für mich gegeben. Wie wertvoll macht es an mich? Mehr als unendlich? Wie viel ist es? Ich weiß es nicht. Aber in dieser Tatsache ist die menschliche Würde begründet. Jeder Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und jeder Mensch ist von Gott gewollt. Jeder Mensch ist einzigartig. Und jeder Mensch ist so viel wert, dass Jesus gekommen ist, um für ihn zu sterben. Dass Gott alles für ihn gegeben hat. Und deswegen haben die Christen auch immer das menschliche Leben als heilig gesehen und als unantastbar. Egal, ob dieser Mensch normal ist oder behindert ist, egal, ob er alt ist oder jung ist, egal, ob er geboren ist oder ungeboren ist, jeder Mensch ist unendlich viel wert. Und leider wird es in unserer gottlosen Kultur immer populärer, den Wert von Menschen an bestimmten Eigenschaften festzumachen. Und der Mensch wird so gesehen, dass er nimmer wertvoll ist an sich, einfach weil er Mensch ist, sondern der Wert beruht auf dem, was er tun kann oder was er leisten kann. Und diese Entwertung des menschlichen Lebens wird durch nette, humane Rhetorik verschleiert. Leute reden von Euthanasie, der sanfte Tod oder Abtreibung oder Schwangerschaftsunterbrechung, als wäre das möglich. Aber die Konsequenzen, die sind tödlich für jene, die diese willkürlich definierten Eigenschaften verlieren oder nie erreichen. Was das praktisch heißt, ist eben Mord. Mord an ungeborenen Menschen, Mord an behinderten Menschen, Mord an alten Menschen. Die Schwachen werden von den Starken gefressen. Na, gottlose Menschen glauben, dass sie von den Tieren kommen und jetzt verhalten sie sich auch so. Und wenn man den Menschen als Zufallsprodukt sieht, dann hat er auch wirklich keinen Wert. Zumindest keinen großen. Dann ist er nur so ein Durchgangsstadium in einer langen Folge einer sinnlosen Evolution. Was ist dann dein Wert? Rein materiell gesehen besteht der Mensch aus, glaube ich, 80% Wasser, ein paar Mineralien. Wenn man den Wert zusammenrechnet, vielleicht gerade so viel wie eine Brausetablette. 5 Euro vielleicht, weiß es nicht. Wert wie ein Strauß Blumen oder 2 Bier, 2 kleine Bier. Was ist dein Wert, wenn du nicht an Gott glaubst? Menschen behandeln einander wertlos, weil sie Gott abgelehnt haben und sich deswegen auch völlig falsch sehen. Nimmer unterschiedlich von dem Rest der Schöpfung. Nimmer als die Krone der Schöpfung. Nimmer als wertvoll. Und ich glaube, dass nur eine Umkehr und eine Reformation unsere westliche Kultur wird retten können. Vor einer sehr dunklen Zeit und wirklich vor dem Untergang. Wir sind dabei, uns selbst umzubringen in unserer Kultur. Aber wenn wir Gott erkennen, dann finden wir auch heraus, dass wir Menschen sein Schatz sind. Und das hat Auswirkungen. Erstens, wenn ich begreife, wie wertvoll ich für Gott bin und wer ich in Christus bin, dann kann ich eigentlich nicht mehr gering von mir denken. Wer ich für Gott bin, das ist die Grundlage meines Selbstwertes. Nicht wie ich aussehe oder was ich kann oder was ich leiste. Nee, ich bin Gott so wertvoll, dass er Jesus für mich gegeben hat. Das macht meinen Wert aus als Mensch. Und zweitens, wenn ich begreife, wie sehr Gott uns Menschen schätzt, dann kann ich meine Mitmenschen eigentlich auch nicht mehr gering schätzen. Das ist eine logische Konsequenz. Weil ich weiß, Jesus ist auch für sie gestorben. Und Gott schätzt auch sie unendlich. Und drittens, wenn ich begreife, wie sehr Gott mich liebt, dann kann ich eigentlich nur auf die Knie gehen und ihn anbeten und ihm danken und ihm preisen für das, was er für mich getan hat, oder? Und viertens, wenn ich begreife, dass Jesus alles für mich gab, dass er mich erkauft hat, dann will ich auch ihm gehören und will für ihn leben. Du bist Gottes Schatz. Der, der neben dir sitzt, ist Gottes Schatz. Lass uns so leben. Wie schätze Gottes. Letzten Vers, den ich mir gemeinsam mit euch anschauen will, um zu sehen, wer wir in Christus sind, ist Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Vielleicht schlagt ihr den gerade mal mit mir auf. Wir werden heute so ein paar Verse gemeinsam aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Da ist es, denn wir sind sein Gebilde, das heißt Gottes Gebilde, in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken. Wir sind Gottes Gebilde. Das Wort im Griechischen ist das Wort Poema. Das ist das Wort, wo wir unser Wort Poesie herbekommen. Man kann es eigentlich besser übersetzen als Kunstwerk. Das ist, was du bist. Das ist, was ich bin. Wir sind Gottes Kunstwerk. Überlegt euch mal, was ein Künstler tut. Ein Künstler drückt eigentlich seine Absicht, seine Kreativität, sein Herz, eigentlich ein Stück von sich selbst in seinem Kunstwerk aus. Und Gott ist ein Künstler. Die Bibel sagt uns, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Gott drückt etwas von sich selbst aus in uns, seiner Schöpfung. Du bist Gottes Kunstwerk. Dein Leib, deine Persönlichkeit, deine Talente, auch dein Charakter. Du bist Gottes Kunstwerk. Schlag mit mir auf Psalm 139. Wir wollen da ein paar Verse lesen. Psalm 139, wir lesen ab Vers 13. Da preist David Gott über das Wunder seiner Schöpfung. Und er betet und sagt, denn du bildetest meine Nieren. Wir würden heute sagen, du bildetest mein Herz, mein Innerstes. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. David preist den Herrn, seinen Gott, über das Wunder seiner Schöpfung. Und wenn wir uns selber anschauen, wenn wir unseren Leib anschauen, das ist ein gigantisches Wunderwerk. Wahnsinn! Ich meine, jedes einzelne Glied an unserem Leib ist komplizierter als das komplizierteste, was die Menschen konstruieren können. Komplizierter als das Space Shuttle. Jeder einzelne Körperteil von dir. Und alle wirken perfekt zusammen. Wir sind eine wunderbare, erstaunliche Konstruktion. Zum Beispiel, wenn wir alleine an unser Auge denken. Komplizierter als jede Kamera. Es ist ein bewegliches Objektiv. Und unser Auge kann mit einer einzigen Linse, die ihre Form verändern kann, das tun, wofür man mit einer Kamera verschiedene Linsen braucht. Und unsere Iris ist ein Kameraobjektiv, das sich auf verschiedene Lichtverhältnisse anpassen kann, automatisch. Und dann wird dieser optische Impuls, das, was wir sehen, in ein elektrisches Signal umgewandelt und irgendwie in unser Gehirn geschickt und wird dort verarbeitet mit einer Rechenleistung, mit der kein Supercomputer mitkommt in dieser Welt. Es ist Wahnsinn, es ist gigantisch. Darwin selbst, der Erfinder der Evolutionstheorie, hat gesagt, es ist absurd. Er hat gesagt, anzunehmen, dass das Auge durch Evolution entstanden ist, ist in höchstem Maße absurd. Wir sind eine wunderbare Schöpfung. Wir haben einen wunderbaren, einen kreativen, einen intelligenten, einen mächtigen Planer, der uns geplant hat, der sich uns ausgedacht hat. Wir sind eine geniale Schöpfung, kein Zweifel. Und David staunt darüber. Wunderbar bin ich gemacht. Aber ich glaube, hier in dem Gebet von David, das berührt noch eine tiefere Ebene, eine persönliche Ebene. Seht hier, dass der David von sich selbst spricht. Er sagt, wunderbar bin ich gemacht. Du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Gott, du hast mich gemacht. Meine Nieren, das heißt mein Innerstes, mein Herz. Du hast mich gewoben in meiner Mutterleib. So wie ich aussehe, so wie ich bin. Du hast mich gemacht. Ich bin handgemacht von dir, Gott. Wir sind handgemacht von Gott. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich in Amerika war, war ich in einer Fastfood-Kette, wirklich gute im Vergleich zu dem, was wir hier haben, nennt sich In-N-Out Burgers. Und die hatten so ein Werbeslogan im Fenster, irgendwie so in die Richtung, dass jeder Hamburger ist eine einzigartige Kreation, speziell für dich. Also du kannst dort bestellen, genau was du rein willst in deinen Burger und das wird frisch, wirklich handgemacht. Weißt du was, jeder einzelne von uns ist so ein Burger. Du bist einzigartig, speziell, handgemacht von Gott. Du bist einzigartig. Niemand ist so wie du. Wir können heute Menschen klonen, aber wir können keinen Menschen herstellen, der genauso ist wie jeder andere. Ich bin ein eineiger Zwilling. Mein Zwillingsbruder ist genetisch genau identisch mit mir, aber wisst ihr, er ist sehr unterschiedlich. Er ist ganz anders in seiner Persönlichkeit und kleine Nuancen in unserem Aussehen. Jeder Mensch ist einzigartig. Seid ihr dessen bewusst von den, weiß gar nicht wie viel sind, 7-8 Milliarden Menschen, die wir jetzt sind, auf dieser Welt gibt es keinen einzigen, der genauso ist wie du. Keinen anderen Menschen, der denselben Fingerabdruck hat wie du. Du bist einzigartig. Du bist eine limitierte Auflage, könnten wir sagen, von einem Stück. Und allein das zeigt uns schon, wie wertvoll du bist. Jeder Sammler weiß das. Je einzigartiger ein Stück ist, desto wertvoller ist es. Du bist völlig einzigartig. Es gibt niemanden anderen, der so ist wie du. Und Gott selbst sagt, der allmächtige Gott, dein Schöpfer sagt, du bist mir unendlich wertvoll. Ich habe alles für dich gegeben. Und er sagt, du bist schön. Ich habe dich gut gemacht, so wie du bist. Du bist ausgezeichnet, du bist wunderbar gemacht. Das ist die Wahrheit. Das ist, wie Gott dich sieht. Und er ist der Einzige, der objektiv ist. Und er ist derjenige, die Person, die am wichtigsten ist in diesem Universum. Seine Meinung zählt am meisten. Und er sagt, du bist wunderbar gemacht. Glaubst du das? Glaubst du Gott? Oder glaubst du diesen Lügen, die andere oder du selbst dir in deinen Kopf gesetzt hast? Wir denken an Werbung zum Beispiel. Werbung spiegelt uns ein Schönheitsideal vor, was für die meisten von uns völlig unerreichbar ist. Diese perfekt proportionierten, muskulösen Menschen, wenn es Männer sind, wenn es Frauen sind, sind so Hungerlaken. Immer gut drauf. Und suggestieren uns, wenn du auch so sein willst, hey, dann musst du diese Creme kaufen oder dieses Parfüm tragen oder diese Zigarette rauchen oder diesen Likör trinken. Hey, allein das sollte uns schon zum Nachdenken bringen, dass es eine Lüge ist. Wenn du wirklich wissen willst, was Zigaretten mit dir machen, dann geh in die Krebsklinik und schau dir Patienten an mit Lungenkrebs. Und wenn du wirklich wissen willst, was passiert, wenn du diese Flasche Likör austrinkst, dann guck dir den Penner an, der sich hier im Straßengraben den Magen aus dem Leib kotzt. Es ist Lüge, was uns davor gehalten wird. Und die ganze Werbung ist nicht real, ist nicht Realität, das ist Science Fiction. Diese Menschen, die wir da sehen, diese Models, das sind Zombies. Die sind in Wirklichkeit nicht so. Die sind geschminkt bis zum Gehtnimmer. Und was man mit der Schminke nicht überdecken kann, wird dann mit dem Computer nachher bearbeitet und perfektioniert. Das ist nicht echt. Ich kann mich erinnern, ich habe vor längerer Zeit mal in einer Zeitung ein Bild von Claudia Schiffer gesehen, wo sie geschminkt war und dann das, wie sie in Wirklichkeit aussieht. Die Claudia ist ein ganz normales Mädel. Das ist nicht echt, was wir auf diesen Plakaten sehen oder was wir im Fernsehen sehen. Und natürlich sind diese Leute auch nicht immer gut drauf. Kein Mensch ist es. Und das Problem ist, dass wir diese Bilder ansehen und dass wir anfangen, uns damit zu vergleichen. Und wir sind schockiert, vielleicht sagen, oh, ich bin nicht so. Meine Muskeln, die wachsen an der falschen Stelle. Mann! Und ich habe Bickling im Gesicht. Und meine Nase ist irgendwie so ein bisschen schief. Und wisst ihr was, ich bin nicht immer gut drauf. Und wir vergleichen uns vielleicht mit anderen Persönlichkeiten. Ich wünschte, ich wäre so extrovertiert wie sie. So, kommt so leicht mit Menschen ins Gespräch und ich bin irgendwie so ein ruhiger Typ und es fällt mir schwer. Und sie denkt sich vielleicht, oh Mann, ich quassel den ganzen Tag so blöd daher. Ich wünschte, ich könnte mal ruhiger sein und so besonnen wie er. Und wir vergleichen uns. Und wir vergleichen unsere Begabungen, das, was Gott in uns reingelegt hat. Und wir Menschen sind so komisch, wir tendieren eigentlich immer dazu, das Negative zu sehen. Immer das, was wir nicht haben, das ist das, was wir wollen. Sind irgendwie ständig unzufrieden. Mann, wenn ich nur Klavier spielen könnte, wie der Markus. Aber Mann, ich kann es nicht. Aber wenn ich nur so singen könnte, wie die Serba oder die Regina. Aber ich gröle hier, wie die Fans im Fußballstadion. Oder wenn ich nur malen könnte und ich bin grafisch, müssen nur sehen, wie ich schreibe. Das sagt schon alles. Und wir vergleichen uns. Und das Problem ist, dass wir uns immer mit den Dingen vergleichen, die wir nicht haben. Und das Resultat davon ist, dass wir unzufrieden werden und wir fangen an, uns zu beschweren. Oh, ich bin nicht so, wie ich gern sein will. und meine Nase ist schief und ich kann nicht malen. Und wir verfallen in Selbstmitleid. Und das Problem ist, wenn wir auf das schauen, was wir nicht haben, dann werden wir neidisch auf andere. Und das Problem von Neid ist, dass wir dann unsere eigenen Gaben nicht entwickeln, das, was Gott in uns reingelegt hat. Kein Mensch ist perfekt. Du hast Bereiche in deinem Leben, wo du besser bist, begabter bist als andere Menschen, und du hast Bereiche, wo andere begabter sind als du. Und das ist wunderschön, weil da können wir uns ergänzen und zusammenwirken. Gottes Plan für uns ist Gemeinschaftsleben, nicht, dass wir ein Supermann sind, der alles alleine packt. Aber schau nicht auf das, was du nicht hast. Das macht uns unzufrieden. Und dann fangen wir an, Masken zu tragen und irgendwie so zu tun, als wären wir andere, als wir wirklich sind. Und was wir eigentlich sagen, ist: Gott, du bist ein Lügner. Gott, das, was du hier in deinem Wort sagst, das stimmt nicht. Du hast mich nicht wunderbar gemacht. Und seht ihr, was für eine Einstellung das ist? Das ist völliger Stolz. Was wir sagen: Gott, ich weiß es besser als du. Gott, du bist ein Lügner. Er kennt diese Einstellung, das ist was, worüber wir Buße tun müssen. Und Gott sagt: Nein, du bist schön. Es ist vollkommen, es ist perfekt, so wie du bist. Ich habe dich handgemacht. Es ist gut, es ist ausgezeichnet, wie du bist. Gott hat einen viel größeren Blick als wir. Wenn ich so toll singen könnte wie die Rockstars, wenn ich so ein Model wäre, vielleicht wäre ich viel zu stolz gewesen, um überhaupt zu Jesus zu kommen. Und ich wäre verloren in alle Ewigkeit. Ja, was hätte ich dann davon? Würde vielleicht mein Leben zerstören, würde mein Leben verschwenden mit vergänglichen Dingen. Gott kennt uns besser als wir uns selbst. Gott kennt das große Bild. Und er sagt: Weißt du was, es ist wunderbar. Es ist schön, es ist richtig so, wie du bist, so wie ich dich gemacht habe. Und du kannst glücklich sein, du kannst zufrieden sein mit dem, wie ich dich gemacht habe. Jetzt hör auf zu versuchen, jemand anderer zu sein. Und fang an, du selbst zu sein. Seht ihr, Gott sagt: Ich will dich. Gott will keine Klone von irgendwelchen anderen Menschen. Dann hätte er alles so gemacht, wenn er das gewollt hat. Aber Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Einzigartig. Und er sagt: Ich will dich. Deswegen habe ich dich einzigartig gemacht, so wie du bist. Und ich will dich gebrauchen. Und ich würde auch sagen, als Leib Christi, wir brauchen dich. Wir brauchen nicht 10 Markusse. Ich meine, wäre schön, ich mag den Markus. Aber wir brauchen dich. Als einzigartige Person. Wir haben letzte Woche oder vor 2 Wochen drüber gesprochen, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, denen nur du perfekt dienen kannst. Es gibt andere, die das auch irgendwie hinkriegen, aber nur du perfekt. Ich glaube, es gibt Aufgaben in dieser Welt, die nur du perfekt erledigen kannst, weil du bist einzigartig. Und Gott sagt: Genau, deswegen will ich dich. Also sei frei von diesen Lügen. Fang an, du selbst zu sein. Fang an, die Gaben einzusetzen und zu entwickeln, die ich in dich reingelegt habe. Gott will dich gebrauchen. Du kannst wissen, es ist gut, so wie du bist. Gott wollte dich genauso, wie du bist. Mit deiner Haarfarbe, die er dir gegeben hat, deiner Augenfarbe, deiner Gesichtsform, deiner Körperform, den Begabungen, die er in dich hineingelegt hat, Persönlichkeit, die er dir gegeben hat. Es ist gut so. Gott will dich. Also hör auf zu jammern, hör auf dich zu beschweren, dir Sorgen zu machen über das, was du nicht hast, und fang an, das einzubringen, was du hast. Fang an, Gott zu danken. Sag ihm: Danke, dass ich wunderbar gemacht bin. Danke, dass es gut ist. Und dann fang an, deine Gaben zu entwickeln, die er dir gegeben hat. Mach das meiste draus, aus dem, wie du bist und wer du bist und was Gott in dich hineingelegt hat. Du bist sein Kunstwerk. Es ist gut, so wie du bist. Und verstehe auch noch eines: Unsere Kultur ist viel zu sehr auf Äußerlichkeiten fixiert. Auf das, was vergeht. Ganz egal, wie viele Schönheits-OPs du machen lässt an dir, weißt du was, es vergeht. Schau dir Michael Jackson an. Schau dir Madonna an. Es ist vergänglich. Äußere Dinge. Was viel wichtiger ist als das Äußere, ist unser Inneres. Unser Charakter. Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Das ist viel interessanter. Und tief im Herzen, glaube ich, erkennen auch wir das, was wirklich wichtig ist. Mit wem willst du wirklich dein Leben verbringen? Welche Menschen möchtest du zu deinen engsten Freunden haben? Sind das unbedingt die Models und die Begabtesten? Ich würde sagen, nicht unbedingt, die machen uns eher neidisch und unsicher. Aber wer sind die Menschen, mit denen du wirklich zusammen sein willst? Das sind Menschen, die einen schönen Charakter haben, oder? Menschen, die liebevoll sind und freundlich und geduldig und gebend und vergebend und selbstlos ermutigend. Menschen, die die Frucht des Geistes haben in ihrem Leben. Menschen, die so sind wie Jesus. Ich denke, jeder von uns kennt solche Menschen, mit denen du zusammen bist und es ist einfach nur ermutigend und wohltuend und du gehst beschenkt weg, nachdem du mit diesen Menschen Gemeinschaft hattest. Oder das ist wahre Schönheit. Und das ist, was wirklich zählt in unserem Leben, oder? Danach wollen wir uns ausstrecken. Lass uns nicht mitschwimmen mit der Welt, dass wir so auf das Äußerliche gucken. Ist vergänglich. Hängt euch ein Bild von Michael Jackson über euer Bett. Arme Kerl. Aber es stimmt, oder? Der Typ schläft im Sauerstoffzelt, ist halb aus Plastik und ist trotzdem vergänglich. Und wir können das sehen. Lasst uns auf das schauen, uns auf das ausrichten, was wirklich zählt. Und das ist innere Schönheit. Lasst uns danach streben, innerlich schöne Menschen zu werden. Menschen mit Charakter. Menschen, die Jesus ähnlich sind. Aber manchmal sind wir auch da frustriert, oder? Mir geht es zumindest so. Ich bin noch nicht so perfekt wie ihr. Manchmal geht es mir so, dass ich frustriert bin mit mir selber. Wenn ich wieder mal ungeduldig bin oder wenn ich zornig bin auf was oder irgendwas sage und jemanden verletzt und man denkt, Mann, ich wünschte, ich wäre schon weiter. Wir sind so ein roher Klotz, manchmal mehr als ein Kunstwerk. Und wir sind so gewohnt, selbstsüchtig zu sein. Und auch da möchte ich uns ermutigen. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Du bist noch kein vollendetes Werkstück. Der Meister ist noch immer am Arbeiten bei dir. Du bist noch immer im Bearbeitungsprozess. Ja, du bist ein Kunstwerk, du bist ein Schatz, du bist ein Diamant, aber du bist noch ein bisschen ungeschliffen. Und Gott ist gerade dabei, dich zu schleifen in deinem Leben. Und dort, wo der himmlische Meister seine Hand anlegt, dort beginnen wir zu strahlen und beginnen wir zu scheinen und ganz neue Facetten an unserem Leben zu entdecken. Gott ist noch nicht fertig. Er hat das Werk bei dir begonnen und er hat uns verheißen, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden wird. Und er hat ein Modell, nach dem er uns formt. Ich denke, es ist offensichtlich, das Modell ist Jesus. Gott will uns Jesus ähnlich machen. Römer 8, 29 heißt es, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, wie Jesus zu sein. Galater 4 schreibt Paulus, meine lieben Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist der Masterplan. Das ist, worum es wirklich geht in unserem Leben, ist Jesus ähnlich zu sein. Und Gott nimmt uns, so wie wir sind, wie wir aussehen, mit der Persönlichkeit, die wir sind, mit den Dingen, die er uns hineingelegt hat, und er formt uns, er macht uns Jesus ähnlicher. Und das ist der Prozess, in dem wir uns alle befinden. Und Gott verwendet unterschiedliche Werkzeuge, um uns zu bearbeiten, um uns zu schleifen. Heiliger Geist in unserem Herzen, der zu uns spricht, der uns überführt, Gottes Wort, aber auch andere Personen, die wir als ein bisschen schwierig empfinden vielleicht, mit denen wir uns reiben, verwendet er, um harte Kanten abzuschleifen, Umstände in unserem Leben, verwendet er, um uns zu formen. Und die sind nicht immer angenehm, zumindest nicht, wenn man in der Situation drin ist. Wie lehrt man jemanden Geduld? Indem man ihn warten lässt. Vielleicht wartest du schon lange auf den Partner, den Gott für dich hat in deinem Leben. Wie lernt man zu vergeben? Na, wenn Gott dir dann den Partner gibt. Wenn Gott dich mit einem anderen Menschen in enge Beziehung stellt, da reibt man aneinander und man lernt zu vergeben. Und man lernt Geduld und man lernt liebevoll im Umgang zu sein miteinander, mit der Person, die dir vielleicht manchmal auf den Keks geht. Und das ist normal. Gott, stell dich mit jemandem zusammen, der unterschiedlich ist, der anders ist als du. Wie lernt man Vertrauen und Abhängigkeit von Gott? Ja, wenn Gott manchmal Situationen in unserem Leben zulässt, Umstände, die unsere Fähigkeiten übersteigen und die wir auf uns allein gestellt nicht überleben würden, dann lernen wir, dass er da ist und dass er wirklich alles ist, was wir brauchen. Und da wird unsere Selbstgenügsamkeit gebrochen und unser Stolz, diese Dinge, die uns abhalten, von Gott zu empfangen. Schwierige Situationen in unserem Leben sind nicht unbedingt schlecht. Beste Bild in der Bibel, was Gott verwendet, um diesen Formungsprozess, den Gott mit uns macht, zu beschreiben, ist das Bild von dem Ton und dem Töpfer. Das ist ein gutes Bild, oder? In Jeremia 18, da sagt Gott, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr. Sieh, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Gutes Bild. Stell dir vor, ein Stück Ton, so einen Klumpen. Stück Dreck eigentlich, wenn wir es genau nehmen. Das ist, was wir sind. Wir sind irdene Gefäße. Klumpen Ton. Und der Töpfer, der Künstler nimmt diesen diesen Klumpenton und setzt ihn auf eine Töpferscheibe. Und dann schaltet er dieses Ding an und es beginnt sich zu drehen. Und der Ton denkt sich vielleicht, was geht denn jetzt ab? Und dann legt der Töpfer seine Hand an den Ton und er fängt an zu kneten und zu drücken und was macht er jetzt? Und dann formt er was und es entsteht so eine Gefäßform, vielleicht eine Vase. Und vielleicht denkt sich dieser Klumpenton, aha, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Hey, das ist gut. Ja, macht sogar Spaß. Und der Töpfer nimmt diese Vase, nimmt sie runter von der Scheibe und die denkt sich, oh Mann, jetzt ist cool, jetzt bin ich fertig, jetzt geht's ab. Und was macht er als nächstes? In den Ofen, Hitze wird angedreht. Hitze, schwere Umstände, wir werden gebrannt. Was geht jetzt los? Meint der Töpfer wirklich gut mit mir? Warum lässt er das zu? Aber was uns nicht umbringt, macht uns härter. Und dann nimmt der Töpfer diese gebrannte Vase, die jetzt stärker geworden ist, stabiler geworden ist, durch diese Umstände, aus dem Ofen heraus, stellt sie auf seinen Tisch. Und dann fängt er an zu bemalen. Was macht er jetzt? Aber was ist das Endresultat davon? Aus diesem unförmigen Klumpenton ist eine wunderschöne Vase geworden. Ein Kunstwerk. Und das ist, was Gott in deinem Leben und in meinem Leben tut. Lass uns das nicht vergessen, wenn wir in diesen schwierigen Situationen sind. Und ich weiß, manche von uns gehen durch schwere Situationen, durch Schicksalsschläge. Lass uns nicht vergessen, wenn wir geknetet werden und gedrückt werden von unserem Schöpfer. Lass uns nicht vergessen, wer er ist. Oh Mann, was geht ab in meinem Leben? Was tut er hier? Ah, guck mal, seine Hände. Das sind Narben in den Händen unseres Töpfers. Die Hände, die uns formen. Er ist ein Töpfer, er ist ein Schöpfer, der uns unheimlich lieb hat. So lieb hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Es sind liebevolle Hände, die unser Leben formen. Und er kennt diesen Plan, den er für uns hat. Er sieht uns schon vollendet als Kunstwerk. Er, der alles gegeben hat, um diesen Tonklumpen zu kaufen. 1. Johannesbrief schreibt uns der Apostel Johannes: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, dass wir dann ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Geschwister, wir werden eines Tages ihm gleich sein. Jesus ähnlich. Und in diesem Formungsprozess, in dem wir drinnen sind, lasst uns nicht vergessen, dass der Töpfer, der Künstler uns liebt. Das hat er uns am Kreuz bewiesen. Und wenn du durch eine schwierige Situation gehst, oder wenn Gott schwierige Menschen in dein Leben gestellt hat, mit denen du dich reibst, dann gib dich Gott hin. Lass dich formen von ihm. Und lass uns lernen, andere Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Wenn die noch manchmal ein bisschen roh sind und irdisch, irdern, lass uns dran denken, dass sie wunderschöne Vasen sein werden. Lass uns schon einander so sehen, wie Gott uns sieht, nämlich mit dem Potenzial, mit dem, was wir einmal sein werden. Das hilft uns auch, dass wir Geduld haben miteinander. Gott tut ein gutes Werk in unserem Leben. Und auch wenn das Formen manchmal wehtut, es ist gut. Wisst ihr, was unser Töpfer, unser himmlischer Schöpfer, unser Künstler ist? Ein wunderbarer Künstler. Er kann alles verwenden, die unterschiedlichsten Materialien. Er kann sogar Schrott verwenden. Und er kann was Wunderbares draus machen. Einer meiner Lieblingsverse, der Vers, der vor dem Vers 29 steht, in Römer 8, wo es heißt, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein sollen, dass wir dahin geformt werden. Der Vers davor ist Römer 8, 28. Und ich hoffe, ihr könnt ihn alle auswendig. Dem Vers heißt, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie viele Dinge? Die meisten? Viele? Nee, alle. Wir wissen, dass denen, die Gott lieb haben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Die jetzigen Umstände in deinem Leben sind gut, sind ein Werkzeug in den Händen eines liebevollen Schöpfers. Selbst wenn die Umstände selber nicht gut sind, aber Gott wird sie zum Guten verwenden. Und zumindest bis jetzt ist es gut, sagt Gott, er wird es verwenden. Wir können immer beten, Gott, willst du die ändern? Aber wir dürfen auch ruhen in dem, dass wir wissen, okay, bis jetzt war es gut so. Gott hat die Kontrolle. Es wird nichts passieren, was er nicht zugelassen hat, was nicht von einem liebevollen Vater gefiltert ist. Und das gibt uns Hoffnung. Jetzt, gestern, vorgestern, wo ich mit meinem lieben Freund Frank telefoniert habe, der gerade seine Frau verloren hat. Ich wusste selber gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war selber so geschockt von der Nachricht und er hat gesagt, weißt du was, ja, ich bin sehr emotional, aber Römer 8, 28. Wir haben Hoffnung. Ich weiß, die Tammy, die ist bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Und ich vermisse sie, aber ich halte mich auch fest an dieser Weisung, die Gott mir gegeben hat. Römer 8, 28. Wir wissen, Gott wird es irgendwie zum Guten wirken, diese Situation. Und Mann, in meinem Leben hat Gott diesen Vers oft schon gebraucht, um mir Halt zu geben. Gott sei Dank haben wir Hoffnung. Als Christen Hoffnung für die Ewigkeit, aber auch hier in schwierigen Umständen. Für mich ist das einer der wunderbarsten Dinge an Gottes Erlösung. Gott erlöst unsere schweren Zeiten. Und das gilt auch für die Vergangenheit. Wenn wir zurückschauen, oder das kann furchtbar sein, manche Menschen gehen kaputt an den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, sind festgekettet an der Vergangenheit. Die Dinge, die uns leid tun, unsere schlimmsten Sünden, das, was wir verbockt haben, unser Versagen, die Dinge, wofür wir uns schämen, die verlorenen Jahre, bevor wir Jesus nachgefolgt sind. Gott sagt, er wird es zum Guten verwenden, für sein Kunstwerk. Für mich ist das ein wunderbarer Anteil von Gottes Erlösung. Gott erlöst sozusagen unsere Fehler in einem gewissen Sinn. In Joel heißt es, dass Gott die Jahre zurückerstatten wird, die der Fresser gefressen hat. Gott ist ein wunderbarer Künstler. Er kann das tun, was die Alchemisten im Mittelalter vergeblich versucht haben, nämlich Schrott in Gold verwandeln. Es tut Gott in unserem Leben. Ich darf dir heute sagen, du bist nie zu alt. Und du bist nie zu weit gegangen, als dass Gott noch was Gutes draus machen kann. Das ist eine wunderbare Verheißung. Gott liebt dich, Gott wird es zum Guten verwenden in deinem Leben. Der Feind belügt uns auch da. Er sagt, du bist zu weit gegangen. Das kann man nie wieder gut machen, was du verbockt hast. Weißt du was, Gott will nichts mit dir zu tun haben. Gott kann dich nicht mehr gebrauchen. Und er sagt uns in schwierigen Umständen, Gott hat dich vergessen. Siehst du, was abgeht? Gott liebt dich nicht. Nee, weißt du was, du kannst wissen. Erstens, Gott wird deine Vergangenheit verwandeln. Er wird es zum Guten gebrauchen. Und zweitens, deine jetzigen Umstände sind auch ein Werkzeug in seinen liebevollen Händen. Und ich kann das bezeugen. Ich denke, alle können das bezeugen, wenn wir zurückschauen auf unser Leben. Und ich schaue zurück auf mein Leben, auf mein Versagen, auf die Beziehungskrisen in meinem Leben oder wo Menschen mich enttäuscht haben. Schwierige Umstände. Und ich kann zurückschauen und ich kann bezeugen, dass Gott aus allem irgendwas Gutes hervorgebracht hat. Sei es, dass er Stolz gebrochen hat in meinem Herzen, sei es, dass er mich abhängiger von sich gemacht hat, dass er mein Herz weicher gemacht hat, dass er mich geformt hat, dass er mich näher zu sich gezogen hat. Gott ist am Werk in unserem Leben und er wird alles zum Guten gebrauchen. Wir müssen bereit sein, uns formen zu lassen. Oder wenn wir in der Fußball-WM mitspielen wollen, dann müssen wir uns trainieren lassen. Die Spieler, die wir hier im Fernsehen sehen, unsere Sporthelden, die sind nicht dazu geworden, indem sie vom Fernseher gehockt haben und Bier getrunken haben und Chips gefressen haben. So wirst du kein Spitzensportler. Nee, die mussten sagen, Trainer, ich bin bereit, trainier mich. Und da können so ekelhafte Dinge wie Schwitzen und Laufen und Anstrengung und Muskelkater dazu. Aber dann das Endresultat ist, Mann, wir sind stark. Und wir sind zu Sportlern geworden, die was leisten können. Wir sind zu Werkzeugen geworden, die Gott gebrauchen kann. Also lass uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Erstens, Gott liebt dich. Du bist sein Schatz. Du bist sein Kunstwerk. Er ist am Wirken in deinem Leben. Also vertraue dich ihm an. Leg dich voll Vertrauen in die durchbohrten Hände deines himmlischen Töpfers, deines himmlischen Vaters. Und dann lass dich von ihm gebrauchen. Epheser 2,10 heißt es weiter, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen zu guten Werken, die Gott für uns hat. Gott hat Großes mit dir vor, wenn du dich von ihm gebrauchen lässt. Er will dich gebrauchen. Seht ihr, wir sind sein Kunstwerk, aber wir sind nicht irgendwie nur eine Vase, die man in ein Eck stellt oder irgendein Bild, was man irgendwo hinhängt. Wir sind ein Gebrauchsgegenstand. Gott will dich gebrauchen. Er hat was vor mit dir. Er hat einen Plan. Und es ist eine wunderbare hohe Berufung, dass wir ein Werkzeug sein dürfen in Gottes Hand. dass wir Mitarbeiter sein dürfen in seinem Reich, dass wir sein Leib sein dürfen in dieser Welt. Und ich möchte auch noch zusammenfassen, die Zusammenfassung der Zusammenfassung sozusagen, jetzt am Ende dieser Serie über unsere Identität in Christus. Wir haben in den letzten 8 Wochen entdeckt, wer wir in Jesus sind und was er für uns getan hat und was er in uns und durch uns tun will. Jesus hat uns erlöst aus der Entfremdung von Gott und aus der Sklaverei der Sünde. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen. Es ist neu geworden. Wir sind immer dieselben wie vor unserer Bekehrung. Und ja, wir sind in einem neuen Kampf, haben wir gelernt. Aber wir haben auch Gottes Autorität in diesem Kampf. Wir sind Gerechte in Jesus. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind die Braut Christi. Wir sind der Leib Christi. Wir sind Auserwählte. Wir sind Versiegelte durch seinen Heiligen Geist. Wir sind sein Schatz und wir sind seine Kunstwerke. Also lebt es aus, was ihr seid. Ich bete, dass diese Erkenntnisse unser Leben prägen werden und dass wir uns neu verlieben in Jesus. Und dass wir nicht länger rumkriechen im Dreck, wie Raupen, die nicht mitgekriegt haben, oder Schmetterlinge, die nicht mitgekriegt haben, dass sie verwandelt wurden von der Raupe, sondern dass wir abheben und geistig fliegen und Jesus ausdrücken in dieser Welt. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für das, wer wir in dir sind. Und Gott, viele dieser Wahrheiten können wir gar nicht wirklich begreifen mit unserem menschlichen Kleinhirn. Gott, ich kann nicht begreifen, dass ich dein Schatz bin und dass du alles geben würdest, um mich zu gewinnen. Aber es ist die Wahrheit. Und Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ich bitte dich heute Morgen, brich allen Stolz, wo wir noch Lügen glauben. Und wo wir eigentlich sagen, Gott, du lügst, das stimmt nicht. Und Herr, hilf uns, uns in dem Licht zu sehen von deinem Wort, von dem, was du uns sagst. Gott, dass wir nicht länger Menschen sind, die sich beschweren und die Masken tragen, sondern dass wir Menschen sind, die das meiste aus dem machen, was du in uns reingelegt hast, die dankbar sind dafür und die verfügbar sind für dich. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Danke, Gott, dass du alles zum Guten gebrauchst in unserem Leben. Herr, das gibt uns Hoffnung in schweren Zeiten. Und Vater, wir wollen jetzt am Schluss noch Abendmahl feiern. Vielleicht gerade deswegen, weil wir es nicht völlig intellektuell begreifen können, was du für uns getan hast und wie sehr du uns liebst. Dürfen wir uns das bildlich vor Augen halten. Und ich bete, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass du durch deinen Heiligen Geist und unsere geistigen Augen öffnest, dass wir ein bisschen mehr verstehen können von dem, wie sehr du uns liebst und wie sehr du für uns bist und was du für uns getan hast. Danke, Jesus, dass du uns erkauft hast. In Jesu Namen. Amen.